Am Mikrofon ist Monika.
Danet.
Der Kummerbär.
Heute im Ponyhof.
Oma, darfst du uns sagen, über was wir heute reden? Weil heute darfst du nämlich wählen. Heute ist Tag des Mannes. Und dann darfst du mal ein Thema anstimmen.
Ganz spontan. Drogen. Komm, wir reden über Drogen.
Über Drogen? Ui, wie bist denn du drauf? Gut. Ja, hast denn du heute schon deine Drogen genommen?
Drogen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Drogen am Abend erquickend und labend. Ich habe einen Artikel gelesen vor vielleicht 40 Jahren von einem Psychiater, der geschrieben hat, weise Pharmakreise.
Also die nehmen Drogen, um sich aufputschen und um sich wieder runterfahren oder in welchem Sinne?
Ja, ja, genau. Das sind die einfachste Definition, dass man nicht mit Fremdwörtern um sich werfen muss. Es gibt Drogen zum Auf, dann gibt es Drogen zum Runterfahren, dann gibt es Drogen zum Rausfahren, aus sich raus, und Drogen zum Reinfahren, in sich rein.
Und haben wir ein Beispiel? Drogen zum Auffahren ist zum Beispiel?
Taurin. Die kleine Dose, wo unsere jungen Menschen am Morgen ihre zitternden Hände haben, bevor sie an die Arbeit gehen.
Oder 27 Espresso hintereinander.
Yes.
Oder meine 1,5 Liter Tee am Morgen.
Genau.
Schwarztee.
Das ist alles Kategorie Auffahren.
Und medimässig, also jetzt wirklich medimässig?
Alles mit Ephedrin. Als ich klein war, hat man einmal so Schlankheitsmittel genommen. Die haben es nachher gleich verboten.
Stimmt.
Also Appetitzügler, ja, sind in den 70er Jahren noch richtig heftig eingeworfen worden. Von Jungen, nicht zum Abnehmen, nicht wegen einer Essstörung, sondern weil es einen Stoff drin hatte, der eben einem aufputscht.
Das habe ich im Fall mal probiert, Ehrenwort. Ich habe dort in einer Arztpraxis gearbeitet. Und dann hatte es eine Frau gehabt, die hat die bekommen und die hat mega abgenommen. Und dann habe ich so gesagt, das finde ich auch spannend. Also, das nützt. Also, jetzt haben sie einfach, essen sie nicht mehr nur wegen diesen Medis. Dann sagt sie, ja, sie hat so viel Energie und so. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich von ihrem Päckchen mal eins darf. Es nimmt mich wunder, wie das wirkt. Ui, das hätte ich aber besser nicht gemacht. Du, ich habe den Herzkasper bekommen.
Wirklich?
Weil ich war so nervös. Und du hast nur können dich bewegen, weißt, um wie die Überenergie wegzunehmen. Und es ist dir, also mir ist es recht schlecht geworden. Also völlig nicht ein angenehmes Gefühl.
Ja, ich glaube, man braucht es dann, man muss es gerade umsetzen. Wir haben es gebraucht, um durchzutanzen.
Dann haben wir Appetitzügler genommen früher. Wirklich? Und da ist so in der Disco verkauft worden, oder?
Ich will sagen, wo haben die denn das überkommen?
Ja, normal in der Apotheke. Das sind Over-the-Counter-Drugs gewesen. Ohne Rezept hast du die bekommen. Darum haben sie es nachher verboten. Weißt du, wie heute das Paracetamol und so.
Spannend. Ja. Und dann haben wir also eben zum Auffahren, das ist ja eigentlich noch klar. Und was nimmst du zum Abfahren?
Also das berühmteste im Raum Zürich zum Auffahren ist nicht legal, das ist Koks.
Mhm. Ach so, ja.
Auffahren meinen wir jetzt für alle, die nicht wissen, Auffahren ist, was einem antreibt, was einem ankurbelt, was einem speedet. Der alte Ausdruck war Speed.
Und in einem Lehrerzimmer habe ich gehört, dass Sex unter Kokain umwerfend ist. Dass man dann Mühe hat nachher ohne. Wir waren beim Abfahren.
Okay, beim Abfahren, das machen wir meistens in unseren Breitengrad gegen Abend, so ab der Happy Hour. Und da weiss jetzt jeder, was man braucht zum Abfahren. Ja. Hol. Ja, sicher ist die Nummer 1 Droge zum...
Ja, aber je nachdem auch zum Wechseln und wie in einen anderen Gefühlsraum einzusteigen.
Alkohol ist nicht umsonst das Nummer 1 und legal, weil die kannst du eben super auch brauchen, um nicht nur runterfahren, sondern rausfahren.
Mhm.
Nämlich aus dir raus oder weg von dem Elend, das dich umzingelt.
Ja. Ja.
Du kannst, also Alkohol brauchst du natürlich auch, um besonders lustig zu sein und dass du eine Fasnacht durchstehst und dass du so Gruppen aushaltest und auch kannst mitlachen über die lustigen Witzchen.
Ja, ich kenne Leute, die mir sagen, ohne 2-3 Glas Prosecco oder Weisswein kann ich gar nicht anfangen zu reden mit einer Gruppe zum Beispiel. Nicht nur an einer Party, sondern aber im privaten Raum.
Und gewisse sagen, Alkohol macht die Welt weicher, nimmt das Härte, Aufschärfende ein weg.
Ja, und du gönnst dir etwas und du sitzt her und du kannst mal durchschnaufen und für den nimmst du vielleicht ein Glas Wein, das sagst du, ah, zum Entspannen.
Und individuell, ich glaube, das ist ein schöner Punkt. Moleküle helfen individuell.
Und das, was viele an den Partys nehmen, in den Club, also einerseits sind es Sachen zum Auffahren, dass man mag durchheben, aber dann gibt es auch die zum Reinfahren, zum Beispiel MDMA, Ecstasy. Man ist dann inniger, man ist inniger mit sich, inniger mit denen, wo man gerade näher ist. Es vertieft eine Nähe in der Wahrnehmung.
Ist eigentlich schon verrückt, dass du von außen Medikamente brauchst, eigentlich, um dich so in intensive Gefühlslagen zu setzen.
Brauchen hat so etwas, wieso brauchst du das? Und als nächstes sagt man dann zum Beispiel, wenn jemand eine Migräne hat, warum brauchst du deine Migräne? Also mir gefällt das Brauch überhaupt nicht.
Im kleinen Deutsch ist eben brauchbar ein Kompliment. Dort heisst es, es ist etwas, das willkommen ist, das man eben im Alltag braucht. Nicht im Sinn von Abhängigkeit, sondern weil es den Alltag schöner macht.
Mhm. Warum brauchst du die Servolenkung? Du kannst ja von Hand ein bisschen machen. Nein, ich meine, warum brauchst du eine WC-Spülung? Es ist einfach schöner, angenehmer.
Ja, das stimmt. Eine WC-Spülung ist definitiv angenehmer, als wenn du von Hand gehen am Becherweiss Wasser abschöpfen und ablehren. Das ist so, ja.
Oder Erde draufschütten, gell?
Und gell, spätestens jetzt gibt es natürlich viele, wenn sie überhaupt noch zuhören, wo jetzt so näher am Abschalten sind, weil wir reden dann aus dem Komitee pro Drogen. Wir sollten eigentlich schimpfen gegen Drogen und sagen, es ist des Teufels, no drugs, lehnt die Finger weg von dem Zeug.
Aber das ist nicht deine Meinung, oder?
Meine Meinung ist, dass man sich zuerst ein bisschen kennenlernt und in einem Setting, in einer Gruppe ist, wo sich auch ein bisschen freundlich benehmen kann. Und dann säuferli in die Drogenszene reinwächst, die in dieser Gesellschaft üblich ist. Wir haben noch eine Kategorie Drogen, die fünfte. Also auf, ab, rein, raus. Es gibt natürlich noch eine super Kategorie und das ist die von den psychotropen Substanzen. Das sind die Drogen, die habe ich wirklich gern, wo man in andere Bewusstseinszustände geht.
Zum Beispiel?
Drogen zum Beispiel.
Ja, ja.
Ein Herzbeispiel, also Herz im Sinn von, es ist wirklich nicht eine feine Droge, ist LSD.
Und die LSD tut machen, dass du ihnen...
Das LSD, ich sage noch 2-3 andere, eine sanftere ist Psilocybin, das sind die Mushrooms, die Sacred Mushrooms, die sind ja sehr populär. Also ich rede jetzt einfach so, was in Amsterdam so reingezogen wird, weil dort ist alles legal. Und dann haben wir noch, natürlich Ayahuasca für Fans, die Pflanzenmixtur aus dem Amazonas. Was für Zustände?
In welchen Zustände bringen die dich?
In komplett andere. Wenn man ein Wort will, wo alle sich darauf einigen können, es ist wirklich anders als im gewöhnten Wachzustand.
Aber du bist wach. Du bist wach und du hast irgendwo eine tiefere oder eine intensivere Empfindung.
Ja. Wobei tiefer und intensiver sind auch die reingehen oder die im Club, das sind die auch. Auch mit Koks hast du tiefer und intensiver. Mit den bewusstseinsverändernden Substanzen, da gibt es wirklich eine Warnung, wo man muss sagen, wenn man schon sagt, oh, das nehme ich, ja, ist super. Also es gibt die, die es nehmen, die etwas wirklich außergewöhnlich Gutes erleben. Und das kommt aber nicht gratis, einfach so. Und dann gibt es die, die wirklich einen Horror erleben. Das sind dann die Bad Trips, wo man sagt, wow, lass die Finger von dem Zeug, das ist grauenvoll, geht man durch die Hölle. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die nehmen es und die erleben so eine Art Mickey-Maus-Geschichte. Die müssen einfach immer lachen und sagen, ja, es war noch lustig. Aber
ist das völlig fremd. Mir würde das mega Angst machen. So der Kontrollverlust. Ich habe nur mal Kast, also Kast. Ich habe ein Joint mitgeraucht. Das tönt so, als hätte ich so eine Drogenerfahrung. Und da ist mir ganz schlecht eingefahren. Vielleicht ist es auch genau das Erlebnis gewesen. Aber ich glaube, ich könnte das jetzt nicht einfach nehmen und sagen, ich tue mich da mal dran herentasten. Ich finde es zwar schon auch faszinierend, die Gefühlszustände. Ich würde aber lieber darüber lesen, was jemand empfindet. Ich glaube, mir würde wieder Mut fehlen.
Und, ja, und das ist ein ernstes Thema. Kontrollverlust. Es ist ein Kontrollverlust. Und weil es einen ist, würde ich immer raten, dass man es auf gar keinen Fall einfach so nimmt und nicht einfach so als Experiment. Dann müssen wir zuerst eine Umgebung schaffen, wo du auch in einem Kontrollverlust immer noch dich einigermaßen sicher fühlst, wenn das Sinn macht. Zum Beispiel wie wenn jemand auf die wildeste Achterbahn geht, wo du die komplette Kontrolle verlierst, aber du bist angeschnallt und etwas in dir weiss, 99,9% sicher haut es dein Wägeli nicht aus deinen Schienen, auch wenn du das Gefühl hast, du bist Kopf über Kopf unter, im freien Fall.
Es fängt schon mal an mit dem Grundvertrauen, dass du saubere Drogen überkommst und weil ja alles ja nicht legal ist, also hast du ja nicht eine Arzneimittelkontrollstelle, die das prüft. Und dort musst du doch schon mal vertrauen und dann das Umfeld, also die Leute musst du ja auch gut kennen und dann die Angst, weißt du, wann fährt das wieder raus, also wie lange hebt denn der Zustand?
Ja.
Mir wird auch mega, ich bin wirklich ein grosser Schisshass für so etwas.
Und darum hilft auch eine Gruppe mit Leuten, die man kennt und vertraut. Dann ist man nicht alleine und es hilft, wenn jemand erfahrenes nichts dabei ist.
Aber weißt du, ich habe Angst, wenn ja alle das Zeug schmeißen, ist ja gar niemand mit. Ja, ich glaube, ich habe richtig Schiss von so einem Trip.
Ich kenne also Umgekehrte. Es hat eine Zeit gegeben, in den 90er Jahren, wo ein paar Ärzte Erlaubnis hatten, vom BAG experimentell mit dieser Art Drogen umzugehen. Und ich war einmal dort intensiv dabei gewesen. Und ich muss sagen, dort hatte ich eigentlich einen Bad Trip gehabt. Wir haben genau das, was du jetzt vorhin sagst, was sonst fehlt in der freien Wildbahn. Also es ist ein Raum, der in dem Sinn sicher ist, wo Ärzte drin sind. Es ist alles kontrolliert, auch die Dosis, auch die Reinheit vom Stoff. Das ist nicht die Lösung. Das ist sicher gut, wenn man weiss, dass der Stoff okay ist. Und auch an den psychiatrischen Kliniken, wo geforscht wird mit zum Beispiel LSD, ist es ja sehr kontrolliert, dass immer ein Arzt dabei ist und es geht etwa 12 Stunden.
Und dort nimmt der begleitet keine Drogen. Mhm. Jetzt in diesen Versuchssettingen. Mhm. Und da gibt es wunderbare Ergebnisse von Leuten, die Angstzustände, die Psilocybin nennt, die Pilzsubstanz, und wo du das in ein Gefühlserleben kennst, wo sie später keine Angst mehr haben.
Dann sind wir eigentlich so an einer Grenze. Wo ist die Droge, wo ist das Medikament?
Ja, das ist interessant vom Wort her. Unser ursprünglicher Begriff aus dem Griechischen Pharmakon, dort ist noch alles drin. Ein Pharmakon ist ein Wirkstoff und das kann von Heilmitteln im positiven bis zu Gift im negativen Sinn gehen. Dort hängt ja, glaube ich, dann auch der Paracelsus ein, der sagt, es ist die Menge, die macht, ob etwas zum Gift wird oder eben heilvoll. Also Pharmakon ist noch alles, die ganze Bandbreite. Und dann Medikamentum, im Lateinischen, das ist dann nur noch ein Heilmittel. Also nur noch was Swiss Medic würde durchwinken, das gut tut, lindert, etwas beseitigt und so.
Da finde ich eigentlich so strange, dass so viel ein Heilmittel heisst. Und das heisst auch Heilmittelkontrollen, aber es gibt eigentlich fast kein Medikament, das 100% heilig gibt.
Mhm.
Das finde ich noch schräg, oder? Es sind ja so ein bisschen Symptombekämpfer meistens oder Schadensbegrenzer, aber wirklich, wirklich heilig gibt es ja sehr selten.
Und gleich im Heil ist ja etwas Heils drin. Im guten Fall ermöglichen die Moleküle ja etwas Heilvolles im Alltag. Wenn ich weniger Schmerzen habe, kann ich mich machen, was ich möchte, wenn ich weniger verpfnüsselt bin, habe ich meine Luft und dann ist der Alltag schöner. Also.
Ja, ich glaube auch, jede Art von diesen, sagen wir, fünf Typen von Drogen, ist, wir gehen jetzt mal wieder auf die legale Seite. Wenn ich am Morgen einfach meinen Kaffee will und brauche und gern habe, dann ist das meine Auffahrdroge. Das kann Tee sein, das kann Kaffee sein. Und das ist ja sinnvoll, oder? Es ist auch ein Genuss. Nicht ich brauche Kaffee. Ja, okay, ich brauche es, aber ich habe es gern. Und es hat einen Effekt.
Du kannst ja vom Kaffee auch psychisch abhängig werden.
Mhm.
Oder? Also das, eben genau, ich brauche meinen Kaffee. Ohne Kaffee kann ich gar nicht. Das ist ja eigentlich auch nur so eine Illusion.
Und eine sehr mächtige. Bei uns war es, wenn meine Mutter in die Küche kam am Morgen und wir haben gewusst, sie hat noch keinen Kaffee gehabt, haben wir sie gar nicht angesprochen, weil bis sie den Kaffee nicht gehabt hat, war sie wie gar nicht da gewesen.
Und früher, sagen wir so, der Resg Werder am Schweizer Örgeli, ohne das entsetzliche Teil in seinem Maul, der so qualmt, wie heissen das, die vertrüllten, dermassen Giftstängel, das hat zu selben Zeit funktioniert. Und heute würdest du ja nicht einmal mit Nähe gehen. Also heute musst du in ein speziell abdichtetes Fümoir, um dir das reinzuziehen. Und alle schauen dich an, wie jetzt tötest du dich.
Das ist wirklich sehr, sehr spannend, wie sich das verändert hat. Also früher haben alle geraucht, du hast Gäste gehabt und es sind irgendwie 3 Päckchen Ziggy in die Luft an einem Abend.
Ja.
Und es war total okay gewesen. Und heute, wenn einer auf dem Balkon steht und die Türen offen ist und es zieht ein Kleiner, dann ist schon Drama. Hat sich schon fest verändert.
Und das ist eigentlich war für das ganze Thema Drogen, Medikamente, alles. Es ist die Gesellschaft bestimmt extrem mit, bis in die Wirkung hinein bestimmt deine Umgebung, ob etwas gut tut oder giftig ist.
Wie du beeinflusst bist, weil dir die Leute sagen, Kalbsfleisch ist des Teufels, weil es dort Antibiotika drin hat.
Genau, wenn ich im Zug eine Dose Bier aufmache, schaut niemand. Wenn ich im Zug misse...
Also da würde ich schauen, hey, wenn du würdest dort sitzen und eine Dose Bier aufmachen.
Ja, dann nicht schon.
Ja, also wirklich, da würde ich schon schauen.
Ja.
Dann mache ich mein wunderschönes Döschen auf mit Medikamenten. Ich bin erfahrene Migränikerin und schaue um mich und ich habe entsetzte Blick auf dem Döschen. Das ist doch verrückt.
Ah, wie Sie meinen, du schmeißt jetzt irgendein Pilleli?
Ja, ein Pilleli. Also meine sind richtig grosse Brummer, die ich schlucke. Dann nehme ich so eins und hole mein Wasser für und schlucke das. Und die Leute sind so, was läuft denn da?
Ja, ich kenne ganz viel auch aus meiner Praxis. Die Leute, die sagen, ich gehe aufs WC, um ein Schmerzmittel oder irgendein Medikament, nicht eine Droge, ein offizielles Medikament. Ich gehe aufs WC. Stell dir vor, du bist an einer Bar und jetzt denkst du, oh, ich habe ja noch mein Schmerzmittel nicht genug. Das machen die Leute nicht, die genieren sich.
Ja, dann auch wenn in einer Gruppe jemand sagt, oh, hat jemand das Panadol und ich wieder mein Döschen vorhole und sage, ja, ich habe eins da, sind die Leute auch, was, das hast du immer dabei, was ist denn da?
Weißt du, wie wenn sie ein Messer im Täschli hat?
Ja.
Ein Klappmesser.
Aber wieso traut man sich da nicht? Weil die Leute, was passiert mit mir, wenn ich jetzt jemanden sehe, der so eine Tablette nimmt, ja, dann habe ich eigentlich ein bisschen Verbarmen und denke, oh je, was hat er recht? Also du, es sollte mir schon etwas anschlagen. Entweder ist etwas nicht gut, es ist etwas schräg, wieso, dass der jetzt muss eine Tablette nehmen muss. Ja, vielleicht wegen dem.
Ja, und zum Beispiel in Japan ist das so mit öffentlichem Essen. Also wenn jemand im Bus wie bei uns würde, eine Packung Döner auspacken oder einen Burger oder egal was, einfach etwas essen, dann schauen die Leute davon. Das ist dermassen daneben.
Und warum ist das für sie daneben?
Man isst nicht in der Öffentlichkeit.
Oh, ich will auch, dass wir japanisch sind.
Ja, das wäre schön. Menschen
essen so grusiges Zeug und das stinkt so. Ich will das auch.
Mit dem Medikament, ich glaube, ein Teil hat eben damit zu tun, die ist, entweder sie ist auf Drogen oder sie ist abhängig. Wir haben eine Wahnsinnsgeschichte mit Sucht, Abhängigkeit. das ist schlecht. Und wenn man dann aber schaut, was die Leute nennen, wie sie das einordnen, wird es dann sehr breit. Eben, ich brauche meinen Kaffee, nein, ich bin nicht abhängig.
Wo unserem Vater schon 80 war, hat er mal etwas am Daumen gehabt, irgendeine Zerrung oder etwas. Der Hausarzt hat ihm ein Schmerzmittel gegeben. Und als ich ihn besucht habe, habe ich gesagt, wie geht es mit dem Daumen? Ja, tut ein bisschen weh. Dann habe ich gesagt, oi, trotzdem Schmerzmittel. Ja, nein, das habe ich nicht genommen heute. Ja, wieso ist denn das Schmerzmittel nicht? Das ist ja genau für das. Ja, weisst, ich will nicht abhängig werden. Das ist eine ganze Generation, die ich finde, wo auch dann, wenn es höchst angezeigt wäre, etwas zu nehmen, nehmen sie es nicht.
Ich möchte mal wissen, wie viele Medis daheim bei den Leuten sind, sackweise Medis, die sie gar nie nehmen. Der Arzt verschreibt es oder je nach Gebiet, wo du wohnst, gibt es ab. Also bei meinen Schwiegereltern, die sind beide gestorben. Ich weiss nicht, wie viele Medis haben wir dort gefunden, die einfach nicht eingenommen worden sind.
Ja.
Das ist unglaublich, das sind Mengen.
Und im Spital misst man sie den Abwasser. Wie viel Medi lange wieder direkt entsorgt? Über die Toilette oder über das Brünneli?
Ja, da höre ich viele Geschichten, wo Medi verschrieben werden. Und eben, man holt dann die Packung. Oder der Arzt gibt einem die Packung mit und man nimmt es nicht. Und man wagt auch nicht zu sagen, warum man es nicht nimmt. Das hat immer Gründe.
Und weil wir kein Medikament verschreiben, bekommen wir sehr viel erzählt zum Medikament. Auch das andere von, ich habe dann mal die Tabletten von meiner Tante probiert oder die Freundin von der Cousine hat das empfohlen, das habe ich dann auch mal probiert. Also es ist wie in beide Richtungen.
Ja.
Dass man etwas verordnetes nicht nimmt, aber dass man gleichzeitig etwas ausprobiert, wo man eigentlich gar nicht weiss, ob jetzt das passend ist oder nicht, auf eine Empfehlung hin.
Ich wollte Rupert auch zum Fliegen. Er hat so Flugangst und dann wollte ich ihm auch ein Angstmedi vom Hund geben, aber er hat es dann nicht wollen.
Wir sind dann eher umgekehrt, dass wir dem Hund das Medi vom Mensch geben.
Ist wirklich beides. Also Leute, die sie eigentlich dringend sollten nehmen, nicht nehmen oder nur die Hälfte. Und auf der anderen Seite, in einem so einem Kopfweh-Wochenkurs war einmal ein Mann, der gesagt hat, ja, das mit dem Schmerztagebuch, das man führen müsste, um zu sagen, an welchen Tag nimmt man es mit. Er hat gesagt, nein, das kann ich nicht machen, da graust es mir selber, ich nehme so viel.
Und im gleichen Kurs hat eine erzählt, ich gehe in die Apotheke und sage, machen Sie mal die Schubladen auf, die bei der Kasse. Und wir so, dort sind die Medikamente, die am meisten verkauft werden, sind dort, damit man es nicht hinten muss holen oder nicht extra nein, mit bestellen muss. Und sie sagt dann, ja, das kann ich nicht, das nehme ich auch.
Also es gibt wirklich alles.
So lustig. Ja, ich glaube, viele Leute haben mega Schiss von Medis und wollen gar keine, nie. Und für andere, die wollen für alles ein Medi.
Und dann ist eben interessant, was ist ein Medi und was nicht. Für die einen ist ein Orangenblütentee ein Medikament, für die anderen ist es ein netter Tee.
Machen wir noch einen Exkurs in das dornenvolle Gebiet von «Was ist eigentlich ein Medi?» Sind Bachblüten, Rescue, Tropfen, wo glaube ich, in jedem zweiten Haushalt rumstehen, ist das ein Medi?
Oh, wenn ich jetzt da meine Meinung sage dazu. Nein, ich darf das nicht sagen. Nein, ist sicher kein Medi.
Ja, siehst
du? Für viele ist es eins.
Es wirkt, sagen sie. Es wirkt. Ja, dann ist es doch ein Medi, wenn es wirkt.
Ja, und sie nennt es als Medikament, als Heilmittel.
Ja, und es wirkt ja, übrigens.
Ja, dass es wirkt, dass du einen Placebo-Effekt hast oder dass du sagst, ich nehme es, weil meine Einstellung und dass du dann so quasi durch deine positive Einstellung einen Effekt spürst. An das glaube ich auch. Das spielt dann keine Rolle, was du nimmst. Du könntest auch als Joghurt nehmen.
Autsch!
Autsch! Monika! Das ist jetzt genau das Thema. Wenn Gesellschaft rundherum findet, Homöopathie ist wirksam und ist ein Medi, dann hast du höhere Chancen, wenn du aufwachst und ganz naiv das nimmst, dass es eben auch wirkt, weil es ist ein Medi. Aber wenn du in einer Gesellschaft bist, wo Leute, Professoren sagen, Homöopathie, sind leere Kügel, das ist ja alles Placebo, dann wirkt es erwiesenermaßen, da gibt es Studien dazu, wirkt es deutlich weniger.
Oder also gar es kommt darauf an, wie du überkommst. Wenn dir der Apotheker sagt, wir haben da noch ein alternatives Medikament und du kommst das über und du weißt, es ist ein Medikament, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, wir haben viele gute Rückmeldungen über, dann wirkt es bei dir wahrscheinlich besser, als wenn jemand sagt, ja, nützt es nichts, so schätzt es nichts.
Ja.
Und wenn jemand sagt, ich glaube an die, wenn jemand sich in dem System innen bewegt, homöopathisch oder Bachblütenmedikament nimmt, dann ist es eben innerhalb von dem System ein Medikament.
Das wird unterschätzt. Ja. Wir sind so drillt drauf, dass du und ich, wir sind sehr verschieden und jeder muss selber wissen und man muss selber. Und das ist einfach nicht so wahr. Wir sind viel mehr beeinflusst bis in die Wirkung von Molekülen, als wir überhaupt ahnen.
Und jetzt gibt es eine eigene Diagnostik und ein eigenes Krankheitsverständnis, wie eine Krankheit entsteht. Und dort passen dann die Rescue-Tropfen. In mein System passt es nicht, darum nehme ich es dann auch nicht. Also in mein Wissenssystem, so meine ich, nicht in mein Körpersystem.
Ich finde das ein ganz schwieriges Thema. Nein, ja. Ich weiß gar nicht, wann ich es sage.
Warum schwierig?
Auf der einen Seite finde ich es nicht fair, wenn man mit so Fake-Sachen oder wissenschaftlich nicht erwiesenen Sachen will Geld machen mit dem Konsument. Das finde ich, da ist so mein Gerechtigkeitssinn, finde ich auch gar nicht. Auf der anderen Seite glaube ich an Selbstheilungskräfte und ich glaube auch an die Selbstbestimmtheit. Und wenn du das Gefühl hast, es tut dir gut, dann probier es. Und wenn du einen positiven Effekt hast, ist ja super, dann mach es so lange, wie du hast. Also, die Grenze, was ist Geldmacherei und Humbug und was hat doch bei vielen einen guten Effekt, ich finde, das ist ganz schwierig.
Und dann ist halt so, die Substanzen haben eine gewisse Wirkung und je intensiver, kräftiger, potenter die Wirkung ist, desto mehr wirkt es sowieso. Also nehmen wir Botox. Botox ist ein ganz ungefährliches Gift von der Wurst, wo verschimmelt, also tödliches Gift. Und wenn man Botox gezielt in Muskeln spritzt, das wissen ja die meisten, die jetzt da zulassen und über 50 sind, das schneiden wir raus. Also Botox wirkt in jedem Muskel, der reingespritzt wird. Das ist völlig unabhängig davon, wie du dich fühlst und was die Gesellschaft dazu sagt. Aber das ist wegen der Stärke des Mittels.
Vielleicht geht es wirklich darum, dass jede für sich schaut, in was für einem Verständnis innen bewege ich mich. Wir wissen sehr vieles nicht. Wir wissen einen Teil. Und super wäre dann, dass ich innerhalb von dem Wissen mich orientieren und ausprobieren. Und natürlich gibt es eine riesige Industrie, wo wir eben nicht wissen, riesig viel Geld macht. Und gleichzeitig, wenn man schaut, wie die Leute mit Drogen umgehen, legale und illegale, haben sie eine grosse Fähigkeit zum Aussuchen und Ausprobieren.
Ja, und wenn du Schoki als Droge kannst nehmen oder wenn du deinen Tee oder deinen Kaffee oder was dir gut tut, dann ist super. Je besser, dass du dich selber kennst und wie soll ich sagen, umso klarer du deiner Haltung auch bist, was du willst und was du nicht willst, umso wohler wirst du dich wahrscheinlich im Ganzen fühlen und auch der Umgang mit diesen Medis sind dann für dich okay oder nicht okay.
Mhm.
Und es gibt eine ganz klare Haltung, die sagt, am besten wär's oder ist es ohne jegliche Drogen. Und das ist interessanterweise so, wohl in einem buddhistischen Zentrum wie vom Thich Nhat Hanh, wenn du dort im Plum Village in Südfrankreich eine Meditationswoche machst, nimmst du absolut keine Drogen. Du unterschreibst sogar, dass du das nicht nimmst. Auch kein Tein, kein Koffein, nichts. Bei Medi bin ich nicht sicher, ob man Ausnahmebewilligung könnte haben für überlebenswichtige Medien. Aber grundsätzlich ist die Haltung keine Substanzen, die so eine Wirkung haben. Weder rauf, noch runter, noch rein, noch raus, noch irgendwo.
Aber dann trinken die dort auch keinen Tee, oder?
Früchtetee.
Ah, wirklich? Nur Früchtetee?
Kein Tee in Tee. Und wo hast du das auch noch nicht ganz so hart in den Kliniken? Wenn meine armen Patienten, die chronischen Schmerzpatienten, wo seit 10 Jahren mit vielen, vielen Medi immer noch leiden, als erstes nehmen sie alle Medi weg. Vielleicht gehen sie dann wieder etwa 1, 2, aber die Haltung von weg mit den Medi, das ist in unserer Kultur eine extrem verbreitete Haltung.
Und für das, dass wir so viel Geld mit den Pharma verdienen, ist das erstaunlich, oder? Wie sich das heben kann, die Reinheitskultur. Mhm. Rein ist...
Wenn man nichts nimmt.
Nennt eigentlich Boni auch Medikamente?
Ja, die Boni, die brauchen ja... Ach, die brauchen Medi. Weil die Kinder sind so tollpatschig und reissen da denen rum. Und
die brauchen dauernd Schmerzmittel, weil er am Schwanz gezogen wird. Tut das so weh.
Komm jetzt, die Kinder sind so feinfühlig und tun sie so lieb anlangen.
Die brauchen auch, natürlich, wenn sie etwas haben, die können, ich weiss nicht, was haben, die brauchen auch Medis zwischen ihnen.
Und der Ponyhof bei uns in der Nähe ist ja ein Island-Ponyhof. Und dort gibt es Feen und Zwerge und Trolls und jetzt zum Beispiel Elfen. Die wollen Whisky.
Ja.
Die kommen bestechen oder freundlich stimmen oder sich bedanken mit Alkohol.
Wenn die kleinen Elfen, die tüdeln sich voll mit, die haben vor allem gerne eben so Single Malt und so Whisky. Und dann trinken sie dermassen viel, dass sie sich übergeben müssen. Und wenn also ein Elfe dir aufs Kopfküsse kotzt, stell dir das vor, dann ist das für einen Mensch wie ein Leckerli. Es ist fein.
Elfenkatze mit Whisky-Geschmack.
Ja, du denkst, jö, wer hat mir denn das aufs... nicht aufs Nachttischli, nein, voll aufs Küssi. Elfenkatze.
Mhm. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir dürfen jetzt anstoßen mit unserem Whisky, der schon lange da steht. Und sagen Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal.
Ciao zusammen. Und denken dran, auch Ponys